Wenn wir ein Management-Seminar betrachten, so geht es auch immer um das Thema Führung. Führung von Teams, Führung von Unternehmen. Aber heute wollen wir mal in dieser Podcast-Folge besonders über die Führung des Managers selbst, also seine Selbstführung sprechen. Denn
eine gute Führungskraft nur dann eine gute Führungskraft ist, wenn sie sich auch selbst führt.
In diesem Sinne herzlich willkommen zu einer neuen Folge der St. Galler Business School Management-Podcast-Reihe. Mein Name ist Markus Disselkamp und ich bin Leiter des Zentrums für Unternehmertum an der St. Galler Business School. Und heute rede ich mit Markus Müllner über das Thema Selbstführung und weitere Aspekte der Führung. Ganz herzlich willkommen, Markus Müllner, ein ganz lieber Kollege von der St. Galler Business School. Und ja, Markus, am besten stellst du dich gerade mal selbst vor.
Okay, wunderbar. Klasse, Markus. Ja, ich bin Markus, wie du. Ich bin Dozent, wie du. Ich bin in der Management-Weiterbildung schon seit vielen, vielen Jahren, weit über 20 Jahre aktiv. Habe aber auch meinen richtigen Job gemacht. Ich war mal Vertriebsleiter, später Geschäftsführer in der Medizintechnik. Und heutzutage coache ich Manager und Führungskräfte zu verschiedenen Themen und bin an verschiedenen Hochschulen als Dozent im Executive-Bereich tätig.
Ja, und die größte Gemeinsamkeit, die wir beide natürlich miteinander haben, ist unser Vorname. Aber Markus, du bist schon was Spezielles, wo du dich klar von mir unterscheidest, während ich ja so meinen Schwerpunkt in den Geschäftsmodellen habe, in den Strategien. Liegt deine ja bei der St. Galler Business School doch woanders?
Es sind zwei große Themenfelder. Das eine ist mein ursprünglicher Hintergrund aus dem Key Account Management kommend, Vertriebsmanagement. Und das zweite große Thema ist das Thema Führung, Leadership. Und das Thema, für das ich mit am stärksten brenne, ist das Thema Selbstführung, weil eine gute Führungskraft nur dann eine gute Führungskraft ist, wenn sie sich auch selbst führt.
Nochmal, eine gute Führungskraft ist nur dann eine gute Führungskraft, wenn sie sich selbst führen kann. Also wir reden hier von Selbstmotivation, oder?
Selbstmotivation als Teil der Selbstführung, würde ich sagen. Und Führung wirklich im Sinne von net Selbstmanagement, also die reine Selbstoptimierung der eigenen Ressourcen und Arbeitszeit, sondern tatsächlich in einem größeren Umfang Selbstführung im Sinne von nicht nur die Dinge möglichst richtig machen, sondern auch die richtigen Dinge tun. Und in dem Zusammenhang spielt so etwas wie der eigene Purpose, die persönliche Strategie, die eigenen Zielsetzungen, eine Kenntnis über die eigenen Motivatoren, die Antreiber, aber auch so ein bisschen die eigene, ich sag mal, Achillessehne oder Achillesferse, also die Aspekte, bei denen ich mich mal schnell triggern lasse, die mir womöglich Energie nehmen. Die Kenntnis um diese Dinge spielt auch eine ganz, ganz wichtige Rolle, wenn ich über das Thema Selbstführung und dann, so wie du sagst, über das Thema Selbstmotivation mir Gedanken mache.
Also dann korrigiere ich mich sofort und sage, lass uns nicht mehr über Selbstmotivation, sondern über Selbstführung reden.
Für mich umfasst es tatsächlich etwas mehr, weil wenn ich so unsere Teilnehmenden in den Management-Seminaren oder auch meine Coaches anschaue, dann ist das Thema Selbstmotivation selten das Thema, weil meist haben wir es dort in dem Umfeld mit sehr, sehr ehrgeizigen, ambitionierten Menschen zu tun. Und entscheidend ist aus meiner Sicht, diese Motivation langfristig hochzuhalten. Wir könnten jetzt auch von Resilienz sprechen, beispielsweise, also von der Möglichkeit, wie ich dann, wenn ich vielleicht auch mal ein bisschen zu ausgelaugt bin, immer noch weiß, wozu und was tue ich und vor allem auch weiß, wie sorge ich dafür, dass ich selbst meine Batterien auch wieder aufgeladen bekomme. Und da ist Motivation ist etwas, was teilweise sogar kontraproduktiv für die mentale und auch die physische Gesundheit sein kann, weil ich auch unter sehr positivem Stress, also Eustress, ich bin euphorisiert, weil ich ja das gern tue, was ich tue, dass ich dort irgendwann meine Batterien, dass die zu sehr leer werden. Und wenn ich dann in diesem chronischen Stress, der aus einer positiven Motivation herauskommt, wenn ich es dort nicht rechtzeitig schaffe, auch wieder zu wissen, wann muss ich meine Batterien wieder auffüllen und wie fülle ich die am sinnvollsten auf, dann habe ich ein Problem langfristig auch, was die Motivation angeht.
Markus, da muss ich jetzt aber mal kurz einhaken. Ich bin bei dir, dass die Teilnehmer, die zu unseren Business School Seminaren kommen, sei es in den schönen Hotels oder sei es in unserem Institutsgebäude, die sind motiviert, die wollen was bewegen. Aber wie sieht es mit den gleichen Personen aus, die dann in ihrem Tagesgeschäft sind? Also ich erlebe es in meinem Coaching immer wieder, dass ich von Top-Management beauftragt werde, eine digitale Transformation, neue digitale Geschäftsmodelle umzusetzen. Aber da gilt eher so das Motto, wasch mich und mach mich nicht nass. Also man glaubt mit der Delegation in ein neues Projekt, ein neues Projekt wurde initiiert oder mich ausgewählt als den Prozesspromoter, damit wäre es dann geregelt, man könnte sie jetzt zurückziehen als Führungskraft und das macht man dann jetzt schon. Das macht dieser externe Trainer mit dem jeweiligen Team. Aber ganz ehrlich, darum geht es doch nicht. Eine Führungskraft, die muss auch im Selbstkonflikt fähig sein. Das heißt, ich brauche die als Deeskalationsmanager. Die müssen auch mal, wenn die Phasen unangenehm sind, dabei sein. Die müssen das selbst aktiv mitgestalten, diese Veränderungen. Und da, wie gesagt, gilt häufig bei mir der Motto oder der Eindruck, wasch mich und mach mich nicht nass.
Sehr spannend, was du berichtest. Ich kann es nicht hundertprozentig so aus meinen Fällen bestätigen. Gleichwohl kommt es mir auch nicht vollkommen unbekannt vor, was du sagst. Und diese Beobachtung hat aus meiner Sicht möglicherweise viel damit zu tun, dass viele Unternehmen jetzt insbesondere nach der Nach-Corona-Zeit einfach in so einer Beschleunigungsfalle stecken, dass unsagbar viel, unsagbar schnell passiert und dann dieses vermeintliche, ich delegiere etwas weg, idealerweise noch an einen externen, das gibt mir dann wieder die Möglichkeit, meine Kraft zu tanken und die Energie sparsam einzusetzen. Das mag sein. Im Großen und Ganzen hat es vor allem mit Unternehmenskultur zu tun. Also es ist tatsächlich schon so, dass ich auch hin und wieder Unternehmenskulturen antreffe, bei denen genau ja, so eine Save-My-Ass-Strategie tatsächlich vorhanden ist. Und man lädt dann gerne etwas auf andere ab. Man delegiert Dinge hinaus, die eigentlich aufgrund der Position in Selbstverantwortung gemacht werden müssen. Und insofern zeigt es für mich, dass das Thema an der Kultur, an der Corporate Culture, an der Unternehmenskultur zu arbeiten, ein ganz, 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 ganz wichtiger Teil ist. Denn als Führungskraft bin ich natürlich diejenige, die auf eine Art vorangeht, die inspiriert, die Menschen mitnimmt, die natürlich auch eine Zielrichtung vorgibt, die Dinge erklärt und die einen Raum schafft. Ich sage immer ganz gern, Führungskräfte sind Wettermacher, Wettermacherinnen und Wettermacher, die einen Raum schaffen, dass diese intrinsische Motivation der Mitarbeitenden sich tatsächlich auch entfalten kann. Und wie soll das funktionieren, wenn ich selber als Mitarbeitender das Gefühl habe, dass meine Chefin oder mein Chef im Prinzip doch nicht hundertprozentig hinter dem steht, was sie selbst tut? Thema Integrität. Thema Authentizität, dann werde ich wahrscheinlich auch mich nicht voll einbringen. Und diese Herausforderung, den Teil teile ich mit dir, das sehe ich auch in manchen Unternehmungen, die aus meiner Sicht schlecht geführt sind.
Klar, da bin ich auch wieder bei dir, denn erstmal auch nicht alle meine Mandanten verhalten sich so, denn sonst hätte ich ja gar keine Erfolgserlebnisse. Das ist Gott sei Dank überhaupt nicht so. Und zweitens, ich gebe dir auch recht, wenn die Firmen, die sich da überhaupt nicht mit beschäftigen, wo auch niemand was vorlebt, die sind dann im Sumpf der Vergleichbarkeit und Austauschbarkeit, wie ich es immer strategisch darstelle, also in dem Bereich, wo man nur noch durch aggressive Preiskämpfe irgendwie sich differenzieren kann. Und das ist definitiv ein roter Ozean und kein blauer Ozean. Aber auch der Aspekt der Kultur, den du gerade ansprichst, den kennen wir ja bestens aus dem St. Galler Management-Modell und ich bin bei dir. Wer so schön Kultur frisst, die Strategie zum Frühstück. Aber was macht man jetzt konkret, wenn man Mitarbeiter ist, der eigentlich motiviert ist, der ein Umfeld aber in seiner Firma antrifft, das eher so passiv, eher verhindert ist? Also die Kultur ist jetzt nicht gerade innovationsfördernd. Welche Tipps gibst du solchen Personen, die sowas erleben, in deinen Seminaren, wie man damit umgeht und wie man sich trotzdem selbst motivieren, selbst führen kann?
Ich muss wissen, wo ist mein Einflussgebiet? Führen ist beeinflussen. Führen ist sehr, sehr stark beeinflussen. Selbstführung ist sich selbst zu beeinflussen. Das heißt nichts anderes, als dass ich mir bewusst sein muss, welche Dinge kann ich verändern und welche kann ich nicht verändern. Oder der gute alte Spruch, Love it, change it or leave it. Ich muss erkennen, auf welcher, wenn wir jetzt im St. Galler Management-Modell, im Modell des integrierten Managements sprechen, dann muss mir bewusst sein, dass ich vermutlich auf einer normativen Ebene in meiner Position vielleicht relativ wenig Möglichkeiten habe, Dinge zu verändern. Die muss ich ertragen können. Ich muss sie im Idealfall lieben können. Wenn ich sie nicht lieben kann, dann muss ich sie zumindest insofern verändern, dass ich meine Sichtweise auf die entsprechend dann verändere. Und mit der eigenen Sichtweise, mit dem sich selbst auseinandersetzen, was passt zu mir, was passt nicht zu mir, was passt in meine Pläne, in meine Strategie, in meine Ziele mit rein und in dem von meinem Team oder meiner Abteilung zu dem, was das Gesamtunternehmen vorgibt, was das Top-Management vorgibt. Dieser Abgleich, diese Reflexion kann mir helfen zu sehen, an welchen Stellen gibt es einfach Bereiche, wo ich wenig Einfluss habe. Und ich muss mich fragen, inwieweit kann ich die für mich ertragen? Und wenn ich weiß, wo mein Einfluss ist und ich meinen Einfluss dort dann stark geltend mache, ja, dann kompensiert sich das sozusagen, weil dann sehe ich und spüre, an welcher Stelle ich tatsächlich einen Hebel umlegen kann und tatsächlich etwas vorantreiben kann.
Ich bin ja immer so ein ganz einfach gestrickter Mensch und suche ganz einfache Methoden, Techniken, um etwas dann auch umzusetzen. Deswegen hast du auch eine ganz einfache Technik oder Methodik, die du uns jetzt hier gerade so als Tipp mitgeben kannst?
Es gibt verschiedene Ansatzpunkte diesbezüglich. Das erste ist, sich über seinen eigenen Sinn und Zweck in diesem Projekt, in diesem Unternehmen, in diesem Bereich bewusst zu werden. Das hat viel mit der Rolle zu tun, es hat mit dem Rollenkonzept zu tun, welche Rolle nehme ich ein, denn diese Rolle werde ich dann je nach Situation vielleicht auch unterschiedlich interpretieren können. Das heißt, Selbstreflexion über die eigene Rolle ist so etwas, was ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt ist. Das andere ist, dass ich manchmal ja vielleicht, so schwer mir das fällt, mir einzugestehen, vielleicht mir auch hin und wieder mal etwas selbst im Wege stehen. Das heißt, dass meine inneren Antreiber, die unheimlich toll sind, weil sie mich dorthin gebracht haben, wo ich heute bin, dass die genau diejenigen sind, die mir vielleicht manchmal im Wege stehen. Sei das ein Perfektionismus, sei das so eine gewisse Art von Dinge gerne im Griff haben zu wollen, sei das ein überbordender Ehrgeiz, Dinge fertig bekommen zu wollen, sei das etwas wie eigentlich schon ganz gern beliebt zu sein und es den Leuten recht machen zu wollen. Also viele Dinge, viele Antreiber, die mich dazu bringen, zu sehen, wo stehe ich oder die mich dazu gebracht haben, erfolgreich zu sein, können mir manchmal etwas im Wege stehen und meine Wirkung als Führungskraft etwas untergraben. Konkret, Perfektionismus, wer arbeitet schon gern für einen perfektionistischen Chef oder eine perfektionistische Chefin? Der kann man es nie recht machen. Oder ich habe die Dinge selber gern im Griff, dann neige ich vielleicht etwas zu Micromanagement. Ich lasse Menschen nicht raus aus ihrer Komfortzone in die Entwicklungszone, weil ich sehr gut mit denen meine, insbesondere wenn es dann noch gepaart ist mit so etwas wie, ich bin ja auch ganz gern beliebt, etc. Das heißt, es macht sehr viel Sinn und das sind genau solche Tools, mit denen ich in meinen Seminaren dann auch arbeite, wo ich selber für mich herausfinde, wo habe ich denn meine Achillesferse und wie kann ich diese Gedanken, wie kann ich die sozusagen umdenken? Also, wie ist es mir möglich, dass ich über mentale Techniken in dem Moment, wenn ein Gedanke kommt, der mich hemmt, ja, der mich vielleicht zurückfallen lässt, weil ich denke, ach, in dieser Organisation ist das wieder nicht möglich, ich stoße wieder an Grenzen, dass ich dort mit, ich sage mal, positiveren, konstruktiveren Gedanken sozusagen auf mich selbst Einfluss nehmen kann, um mich da damit effektiver voranzubringen.
Und da gibt es Techniken, die einem täglich helfen können.
Absolut, absolut. Und das sind auch die, die ich dort gerne vermittle. Das sind im Prinzip alles Techniken, deren Sinn und Zweck darin besteht, oder deren Ansatzpunkt darin besteht, dass wir aus unserem Autopiloten aussteigen. Der Autopilot, also unser energiesparendes Gehirn, das hat viele autopilotische Mechanismen, die uns helfen, locker durchs Leben zu kommen und nicht über alles, was wir tun, unheimlich intensiv nachdenken zu müssen. Und das hat sich verankert, das hat sich verfestigt. Und das sind Mechanismen, die uns dann unter Umständen manchmal im Weg sein können. Wenn ich das x-te Mal von einem Mitarbeiter etwas gefragt werde, dann kann es möglicherweise sein, dass in mir etwas hochkommt, wo ich denke, jetzt habe ich schon so oft erklärt. Dummerweise war das jedes Mal ein anderer Mitarbeitender. Aber das, was mich dann in dem Moment triggert, da brauche ich gewisse Techniken. Was hilft, ist, dass ich über meine, mit meinen fünf Sinnen arbeite. Mit den fünf Sinnen zu arbeiten, einfach mal zu beobachten, wie ich beobachte, zu beobachten, wie ich, was ich gerade höre, was ich gerade wahrnehme oder wie sich der Stift in meiner Hand anfühlt. Also das sind alles Techniken, mit denen ich es schaffe, Gedanken zu unterbrechen, mit denen ich es schaffe, den Emotionen die Spitze zu nehmen, mit denen ich es schaffe, wir nennen das die Fokustechniken, mit denen ich es schaffe, mich wieder zu refokussieren. Was ich davor allerdings brauche, ist eine gute Kenntnis über mich, dass ich weiß, wie fühlt sich das in meinem Körper denn eigentlich so an? Wo ist dieser Gedanke? Wie spüre ich, dass dieser Gedanke hochkommt? Sei es eine zusammengezogene Schulter oder ein etwas verkrampftes Gesicht oder etwas anderes, was sich anspannt und ich spüre, dass dort so eine negative Emotion hochkommt, dann können mir genau diese Fokustechniken, die in 10 Sekunden, wenn man sie ein bisschen geübt hat, Wirkung haben, dann können die entsprechend helfen. Und das sind auch Aspekte, die ich in meinen Management-Trainings auch rüberbringe.
Nehmen wir mal deinen Begriff des Autopiloten und der führt dir unweigerlich zu dem Gedankengut der kogniven Verzerrungen, also der sogenannten Bias. Wir nehmen ja oft die Wahrheit falsch auf. Also zum Beispiel die Autoritätsillusion sagt, wir glauben einfach mal, Klammer auf, blind, Klammer zu, dem, was ein Chef sagt, was der externe Berater oder der Lehrer sagt oder was der Wettbewerb sagt. Also wenn der Wettbewerb das so macht, dann müssen wir es auch machen. Das muss ja richtig sein. Oder die sogenannte Wahrheitsillusion. Ein Kunde sagt uns eine Botschaft und wir glauben der auch gleich. Das muss doch so sein und das kann doch nicht falsch sein. Wenn der Kunde sagt, das will er so, dann ist es sicher so. In der Realität wissen wir aber, dass viele Kunden gar nicht wissen, was sie brauchen, dass wir noch ganz viele unbefriedigte Bedürfnisse haben, die der Kunde uns gar nicht mitteilen kann. Und deswegen die Frage jetzt an dich, hat der Begriff der Achtsamkeit, also wie nehmen wir die eigene Wahrheit auf und wie interpretieren wir auch unser Umfeld, eine besondere Bedeutung für dich und deine Inhalte vom Seminaren?
Ja, es ist sehr, sehr stark mein Themenfeld. Ich bin einfach mit dem Begriff Achtsamkeit zwischenzeitlich ein bisschen zurückhaltender, weil es ist fast so ein Modebegriff geworden, der auch bei manchen schnell mal Dissonanzen hervorruft. Und deswegen bin ich mit dem Begriff Achtsamkeit, Mindfulness grundsätzlich etwas zurückhaltender. Faktisch ist die Fokustechnik, von der ich vorhin gesprochen hatte, in dem Augenblick zu spüren, ob der Stift in meiner Hand, den ich in meiner Hand halte, ob der schwerer ist oder leichter, als ich das gedacht hätte, ob der wärmer oder kälter ist als meine Hand. Das sind Achtsamkeitstechniken. Das sind klassische Achtsamkeitstechniken, eigentlich zurückgehend auf Jon Kabat-Zinn, bei dem ich in San Francisco mal in einer Veranstaltung war und ihn kennengelernt hatte, vor vielen Jahren schon. Und das sind Aspekte, die ich selber als ausgebildeter Yogalehrer und Yogatherapeut natürlich auch in einem anderen Umfeld auch tatsächlich nutze. Ich bin einfach mit dem Begriff der Achtsamkeit etwas vorsichtiger geworden, weil auf Schweizerdeutsch hat man schnell so dieses Gspürst-mi-Thema. Und ich bin überzeugt, dass es unheimlich wertvoll ist und viel hilft. Wie du sagst, wenn ich kognitive Verzerrungen habe, dann kann mir ja nur dieser Moment, wenn die Verzerrung auftritt, dass ich überhaupt diesen Gedanken wahrnehmen kann, dass ich weiß, wie ich den Gedanken sozusagen unterbrechen kann mit einer gewissen Technik. Dann habe ich überhaupt erst eine Chance, mir bewusst zu werden, dass ich möglicherweise so einer kognitiven Verzerrung im Moment gerade unterliege, um dann etwas Selbstdistanz zu haben, um zu sagen, ja, es könnte ja auch ganz anders sein. Also insofern, ja, letztlich sind es Achtsamkeitstechnik, die ich aber einfach nicht unbedingt immer so deutlich so benenne, weil ich keine falschen Vorstellungen wecken möchte, was ich in Führungsseminaren und Managementseminaren mache.
Aber was macht ein Teilnehmer, der aus deinem Seminar kommt, der hat jetzt wirklich diese tollen Techniken der Fokussierung, der Achtsamkeit kennengelernt, möchte sie für sich selbst, für die Selbstführung anwenden, trifft aber in der Tat auf die Kultur, die wir vorher mal genannt hatten, so eine innovationshemmende Kultur. Was macht der? Kündigt der morgen oder macht er den Turnaround für seinen kleinen Mikrobereich? Also wird er ein Leuchtturm für die gesamte Organisation? Was passiert da mit dieser Person?
Im Idealfall, und ich hoffe in der Regel, erkennt er, dass er selber viel mehr Einfluss hat, als ihm bewusst ist, und dass er diesen Einfluss bewusst dann auch geltend macht. Das heißt, Ich bringe ganz gerne ein Beispiel aus einer uralten Zeit, als ich selbst meine Banklehre gemacht hatte. Das war Ende der 80er, sehr, sehr lange her. Und da war eine Bank, eine Großbank, deutsche Großbank, super konservativ. Und was dort passiert ist, ist, es kam ein neuer Kreditabteilungsleiter und wir Azubis, die eigentlich nie in der Kreditabteilung arbeiten wollten, erstens haben die dort geraucht wie Schlote, zweitens waren die Themen nicht sehr spannend. Da kam ein neuer Mitarbeiter, ein neuer Leiter des kleinen Teams in der Kreditabteilung rein und es ist was Unerhörtes passiert. Ende der 80er Jahre, lautes Lachen in einer Bank. Und das zeigt, da ist jemand reingekommen und der hatte einfach innerhalb kürzester Zeit eine ganz andere Kultur mit reingebracht. Und da ist so viel passiert und nachher war die ganze Filiale von 40 Mitarbeitenden, hat innerhalb von 2, 3 Monaten einen Kulturwandel durchzogen. Und das war nur aufgrund dessen, dass eine Person ein bisschen anders getickt hatte. Und anhand von diesem Beispiel, es gibt unzählige weitere, die ich zwischenzeitlich so erlebt habe, merkt man, was eine einzelne Führungskraft oder wie du sagst, jetzt ein Teamleiter, Teamleiterin, was sie im Prinzip auch für eine Macht hat oder für einen Impact hat, Neudeutsch, ja, für eine Wirkung erzielen kann mit dem, was sie selbst tut, was sie vorlebt, was sie einfordert, etc. Und insofern sind die Leute, die aus meinen Seminaren kommen, hoffentlich diejenigen, die in ihren Unternehmen dann Dinge voranbringen, neue Impulse setzen, neue Impulse reinbringen, andere mit inspirieren und ja, womöglich auch mal ihre Chefs ein bisschen challengen zum Guten.
Ja, da bekommt man richtig Lust, selbst in dein Seminar zu kommen. Lieber Markus, ich glaube, diese Techniken, von denen du gerade sprachst, diese Fokus- und Achtsamkeitstechniken, die sind wirklich wichtig. Also jeder muss von uns sich selbst auch erkennen können. Du sagst, es ist gerade Selbstreflexion. Wo stecke ich gerade? Welche Emotionen spielen gerade mit mir verrückt? Welchen Illusionen erlege ich gerade? Und am Ende kann ich doch nur eins draus machen, einfach mal machen. Also ich kann einfach nur diese Techniken mal lernen von dir und dann anwenden und dann mich Schritt für Schritt da selbst führen, selbst verbessern, selbst motivieren. Also wirklich einfach mal machen.
Genau, einfach mal machen ist ein wunderbares Schlusswort, Markus. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Podcast-Interview.
Und wir danken dir noch viel mehr, lieber Markus. Dankeschön.